Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür bin ein bisschen stolz heute, freue ich mich wirklich sehr.
Werbung. Du möchtest mit OKR deine Strategie-PS auf die Umsetzungsstraße bringen? Dann haben wir jetzt für dich was Neues. Nämlich in unserer Academy gibt es jetzt ab sofort den Kurs Zielmanagement mit OKR. Diesen Kurs kannst du sogar gesondert von allem anderen buchen, um mal ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, was unsere Academy zu bieten hat und auch unser Strategy Frame Room. Also sei dabei und buche jetzt Zielmanagement mit OKR auf unserer Website www.strategy-frame.com. Und dann in der Kategorie Academy findest du alle Infos zum Thema Zielmanagement mit OKR. Werbung Ende.
Ja, ich habe gerade festgestellt, ich glaube, ich kenne dich roundabout 10 Jahre irgendwie digital.
Wirklich?
Ja, und heute haben wir es geschafft. Ich begrüße ganz, ganz herzlich, ich nenne das jetzt mal so, ich habe mir das hier so aufgeschrieben, den deutschen OKR-Guru Marco Alberti. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr cool, dass du heute bei uns bist. Und ich stelle dich nochmal kurz vor. Damit die Leute auch ein bisschen verstehen, was du so tust. Du hast BWL in Mainz studiert und Medienwirtschaft an der Hochschule Fresenius, bist Investor und Host des Murakami-Podcast und hast Murakami vor rund 23 Jahren gegründet. Und bei Murakami habe ich dich auch so ein bisschen kennengelernt online. Ich krieg's nicht mehr genau hin, aber ich vermute mal, es sind so 10 Jahre vielleicht sogar schon her. Nämlich mit dem Thema OKR. Und dann warst du, also ich würde sagen, du warst der Erste in Deutschland, der dieses Thema aufs Tableau gehoben hat. Zumindest mal wahrnehmbar, digital. Und das mal so als kleine Einführung. Und OKR, magst du uns einfach mal, also ich fände das jetzt großartig, wenn du einfach mal ganz kurz und knapp erklärst, was ist denn OKR?
Das ist gar nicht so einfach kurz und knapp. Wenn man sich so lange damit beschäftigt, ja, dann wird es auf jeden Fall immer komplizierter. Es ist aus unserer Perspektive ein Modell, wie man ein Unternehmen sinnvoll ganzheitlich steuert. Mhm. Runtergebrochen geht es darum, die richtigen Ziele zu finden und rauszufinden, wie kann ich die Ziele denn erreichbar machen. Viele sagen, ja, wir kriegen das gemessen, dass ich da vorankomme. Finde ich gar nicht so den entscheidenden Punkt, sondern vor allem die Frage, wie kann ich denn, bevor ich die Arbeit mache, bevor ich die Energie da reinstecke, drüber nachdenken, was sind die relevanten Schritte, die ich brauche und die relevanten Ergebnisse, die ich erzielen muss, damit ich die Wahrscheinlichkeit steigere, dass das Ziel am Ende auch Wirklichkeit wird. So. Und das ist die Objectives, die Ziele und die Key Results sind aus unserer Perspektive die Treiber, die es braucht, damit das Objective mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft auch wahr wird. So, und damit habe ich natürlich schon eine Menge Diskurs, bevor jemand anfängt zu arbeiten, über Ursache-Wirk-Prinzipien, über worauf sollte ich mich denn stürzen und worauf nicht. Und da geht der Blumenstrauß dann auch schon weiter raus, dass es nicht mehr kurz und knapp.
Absolut, aber ich fand das sehr schön to the point. OKR ist, also zum einen haben wir es als Teil in unserem Zielmanagement, in unserem Strategy Frame integriert, auch in unserem Buch natürlich beschrieben. Und ich habe das eben so schön gesagt, es gibt 1000 OKR-Bücher mittlerweile. Und mittlerweile begegnet mir auch quasi kein Management-Team mehr oder auch kein Unternehmen, das nicht irgendwie schon irgendwas mit OKRs macht heute. So, ja. Das war vor 10 Jahren anders. Und deshalb habe ich mir immer die Frage gestellt, wie bist du dazu gekommen?
Oh, ich bin dazu gekommen aus einer wirklich operativen Not heraus. Ich habe ein Team geführt, ein paar 30 Leute, in einem Unternehmen so mit ungefähr 220 Personen. Mhm. War zwar als Berater da, aber es ging darum, wir brauchen eine neue Vision, wir brauchen neue Strategien, wir müssen das irgendwie exekutieren. Und irgendwann so kam raus, naja, also ist auch nicht nice to have, sondern es ist ein, wir müssen das hinkriegen, weil sonst endet die Party hier nicht sonderlich glücklich. Also es war durchaus auch ein Druck, da zu handeln. Und zeitgleich war ich in einem Beirat von einem Startup in Berlin und da kam ein neuer Investor dazu und die haben dann gesagt, ja, na klar, im Silicon Valley machen alle okay, ist ja easy. Mhm. Wie man dann halt so war, Anfang der guten Berliner Jahre, hat man dann gesagt, ja gut, wenn die das im Silicon Valley machen, dann müssen wir das ja auch machen, ist ja klar. Und dann geht man ins Internet, guckt so ein bisschen, wie geht das eigentlich? Und es gab genau ein einziges Video, was die einzige Quelle war, das Google Ventures Video, was ja durchaus auch gut bekannt ist. Und dann habe ich das angeschaut und gesagt, ja gut, klingt total schlüssig. Bin zum CEO gegangen, habe gesagt, so schau, wir müssen uns irgendwie fokussieren. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, die Ressourcen, die wir haben, auf die sinnvollsten Themen zu setzen, weil sonst werden wir das hier nicht so richtig gut hinkriegen. Das ist eine Methode dazu. Lass das machen. Und dann hat er gesagt, hast du schon mal gemacht? Nicht so, nee. Aber der Typ in dem Video hat erklärt, wie es geht. Und jetzt schauen wir uns jetzt alle an und dann los geht's. Mhm. Und dann kamen lauter so Fragen, ja, wie geht denn das eigentlich? Nicht so, weiß ich auch nicht, aber so ungefähr wahrscheinlich. Und dadurch haben wir dann angefangen, die Lücken zu schließen, die wir uns selber, ja, die uns selber unterwegs begegnet sind. Dann habe ich angefangen, darüber Blogbeiträge zu schreiben. Und dann kam der Nächste und hat gesagt, hey, willst du nicht mal uns erklären, wie ihr das gemacht habt? Und dann habe ich sehr, sehr viele Jahre, sehr viele Leute versucht, davon zu überzeugen, dass das eine tolle Idee ist. Und die haben mich auf Messen stehen lassen. Das haben sie so irgendwie, also so, ja, ja, nee, gut, ein Führungsziel, ja, ciao, ja. Ich hab was anderes zu tun. Mhm. Mittlerweile ist es irgendwie zu so einem, wie du sagst, es ist halt quasi ein Industriestandard geworden, durch alle Größen, durch alle Branchen. Heißt nicht, dass ich glaube, dass alle OKR-Implementationen, die man da so findet, der Bezeichnung auch quasi die Ehre geben. Aber jeder versucht sich dran oder macht was draus. Mhm. So ist, glaube ich, mal der Stand der Dinge.
Ja, absolut. Also einfach mal machen war sozusagen auch da das Motto und es einfach ausprobieren.
Klar.
Ja, und es ist, glaube ich, ja auch, wenn ich dich richtig verstehe und auch wie wir es machen, auch einfach das Thema. Nicht zu lange irgendwie mit diesen Akronymen aufhalten. Klar, also das habe ich so gemerkt, wenn das irgendwie OKR heißt, dann haben die Ersten schon so, wow, was ist das? Wo kommt das her? Das so, dann geht so die erste Wand auf. Und deshalb haben wir dann einfach mal Ziele und Schlüsselergebnisse. Muss man auch erklären. Ne?
Aber den Move verstehe ich immer nicht ganz, weil ich denke so, ey, also dann sag mir, wie ihr es besser macht, dann machen wir es so. Mhm. Wenn du nicht weißt, wie es besser geht, dann, also offensichtlich hast du ja ein Problem, nicht ich. Also ich habe ja nicht angerufen, sondern du. Das heißt, ich muss mich nicht überzeugen, was zu machen, was ich denke, was du machen solltest, sondern wenn du denkst, dass du ein Thema hast, muss ja nicht Problem genannt werden.
Ja, ja, absolut.
Und das könnte eine potenzielle Lösung sein, dann lass doch nicht darüber diskutieren, ob wir das jetzt anders nennen, damit es den Leuten besser schmeckt, sondern das Verstehen, was steckt da drin. Und wenn wir glauben, dass du unser Problem löst, super, dann lass machen. Und wenn nicht, dann nicht, weil zwingt dann ja keiner.
Absolut.
Muss man ja auch nicht. Aber dieses Drumherum ist nicht meine persönliche Präferenz.
Ja, absolut. Aber ich teile nachher mal mit dir so ein paar Schoten sozusagen, wie man das auch verballhornen kann. Ne? Ja. Also da gibt's wirklich sehr, sehr schöne Beispiele, die ich da kenne. Jetzt ist das Thema überall ist jetzt vielleicht übertrieben, aber sogar schon in mittelständischen Unternehmen angekommen. Nicht nur in der Startup-Welt und auch in sehr, sehr großen Unternehmen. Was siehst du so aktuell, also du hast schon so ein bisschen beschrieben, da ist nicht jede dieser Implementationen verdient vielleicht auch den Namen. Wo siehst du so die Herausforderungen, vielleicht nicht Probleme, aber Herausforderungen, die Unternehmen da so haben?
Es ist ja ein gesamtes Gedankenmodell, was dahinter steht. Mhm. Und nicht nur, wir machen irgendwas Cooles mit drei Buchstaben, damit wir das gemacht haben, weil andere, die wir cool finden, machen das auch. So. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, habe ich überhaupt ein Umfeld, wo Agilität gefragt ist und wirken kann? Oder kann ich überhaupt davon nichts bestimmen, nichts beeinflussen, bin fremdbestimmt? Da sind ja so ein paar Grundannahmen drin. Mhm. Will ich das überhaupt? Und wenn ich da ein paar Fragen beantworte mit ja, will ich, ja, macht Sinn, dann muss ich mir auch die Frage stellen, okay, da muss ich aber auch exekutieren und zwar konsequent und nicht die Teile, die mir anstrengend oder unangenehm erscheinen, weglassen, weil das sind wahrscheinlich die wertstiftendsten von allen so. Mhm. Und da sieht man natürlich immer dieser wahnsinnige Trend, ja, das muss man anpassen auf uns. Mhm. Da denke ich mir immer so, ja, nee, also erstmal nicht, weil die Grundidee hat ja bewiesen, dass hier funktioniert. Mhm. Jetzt ist die Frage, habe ich die Rahmenbedingungen? Wenn nicht, muss ich sie schaffen, wenn ich sie schaffen will. Wenn ich sie nicht schaffen will, muss ich vielleicht auch was ganz anderes machen. Wenn man sagt, ich habe nicht die Rahmenbedingungen, ich kriege die auch nicht, ich will OKRs spielen, aber um mich rum bleibt alles, wie es ist, gewinne ich in der Regel wenig, habe aber eine Menge Schmerz dazu gefügt. Und zwar für Leute, die sich nicht dagegen wehren können. Weil die an Positionen sitzen, wo man sagt, wir lassen jetzt den starren Budgetrahmen, wir lassen irgendwie die Jahresziele, wir lassen das und das, wir lassen die, an der Organisationsstruktur können wir auch nichts, die Matrix bleibt auch. jetzt haben wir unrealistische Ziele, viel zu viele davon, Strukturen, die keiner brauchen kann. Aber hey, jetzt machen wir OKRs und es wird voll gut das Zeug retten. Nee, wird's nicht. Also, und genau das ist so ein, lasst uns doch mal hinschauen und ehrlich über die Themen reden. Und dann können wir uns alle entscheiden, super, wollen wir es machen oder nicht? Und wenn ja, dann müssen wir es halt aber auch ehrlich und konsequent umsetzen und nicht immer so drumrum um die ganzen Sachen. Und ich sage nicht, dass man einen Konzern von heute auf morgen mit internationalen Strukturen und der Matrix und weiß der Geil, dass man das alles sofort wegkriegt. Aber man muss zumindest mal die geistige
Flexibilität?
Mal, sondern eher so eine Sympathie dafür entwickeln, dass das Bild in der Zukunft besser wird und dass ich dahin will. Und dann unterwegs scheitere ich eh schon. Die Frage ist, wo dran? Keine Ahnung. Aber man wird an irgendwas scheitern in kleinen Stücken. Aber wenn ich da gar nicht hin will, dann wird es halt schwierig. Und das ist die größte Herausforderung. Habe ich überhaupt so diese Kultur, die sich eigentlich dahin entwickeln will und sagt, ja klar, das ist das Zielbild, so muss es am Ende aussehen. Da steht uns das im Weg und hier müssen wir noch was anpassen. Dann wird es spannend. Wenn ich eigentlich sage, das will ich nicht anfassen und hier will ich nicht anpassen und da, das muss auch so bleiben, dann kann halt OKRs auch nur in einem sehr begrenzten Rahmen helfen.
Wenn, du hast jetzt so ein paar Voraussetzungen genannt, die es dann braucht, also ne, auch vielleicht Hypothesen und Annahmen, die gegeben sein müssen. Wenn wir mal, ich sage mal, auf das Management gehen, das sich dann mit OKR beschäftigt und die gerne auch ins Unternehmen tragen möchte, braucht das auch ein gewisses, ja, Weltbild ist vielleicht zu groß, aber Verständnis von Menschen und auch dem, was man den Menschen zutrauen will? Ist das ein anderer Umgang, den es dann auch braucht da?
Ich weiß gar nicht, ob der anders ist. Also natürlich müsste man theoretisch vom nennen wir es mal Menschenbild, auf Leute gucken und sagen, ja, grundsätzlich sind die wahrscheinlich, wenn ich es irgendwie geschafft habe, eine Passung zwischen Person und Rolle hinzukriegen, sind die intrinsisch daran interessiert, gute Sachen zu machen. So, Punkt. Das muss wahrscheinlich schon so eine Grundannahme sein. Muss jeder, der Führungskraft ist oder jede, die Führungskraft ist, davon überzeugt sein, dass Leute, wenn man sie alleine lässt, schon schlaue Sachen machen? Nee, das ist naiv. Das ist eine Illusion. Das passiert nicht. Also ich glaube, dazwischen ist die Realität, dass man sagt, ja, schau mal, Rolle und Person matchen. Ziel ist klar. Fähigkeiten passen auch weitestgehend. So, und jetzt haben wir trotzdem unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche, was auch immer da alles noch dazukommt. Und jetzt fängt es halt an, dass Menschen zusammenarbeiten. Und das wird auch nicht, wenn man es agil nennt oder New Work, kannst du nennen, wie du willst, das wird nicht smooth. Wenn ich mit Top-Management rede, sagen die mir, ey, meine Leute, alles musst du selber machen. Wenn ich mit den Leuten rede, denke ich, hey, nur das Management, die müssen nur mal schlaue Sachen entscheiden. Und am Ende ist die interessante Beobachtung, beide haben recht. Und es ist nicht ein Entweder-Oder und es ist auch nicht so, also es ist nicht immer die haben recht und die, sondern beide haben in Teilen recht. Und das muss man anfangen, auseinander zu dividieren und zu sagen, warte mal, war das jetzt eine schlaue Entscheidung oder nicht? War das super exekutiert oder nicht? War der im Schwimmbad oder nicht? Da hilft OKRs extrem dabei, die Dinger im Detail auseinanderzunehmen. Aber es ist kein Selbstläufer. Man muss die Arbeit reinstecken und es benutzen, wie es gedacht ist. Dann hilft es total.
Ja, okay. Aber das heißt, es braucht ja schon mal ein grundsätzliches, also ich sag mal, ein Grundvertrauen, dann über diese Dinge auch zu sprechen. Ja. Weil wenn man gar nicht bereit ist, das dann auch mal wirklich offen und ehrlich auszusprechen, sondern ich sag mal, die Ziele von mir aus gerne auch noch im digitalen Tool, dann einfach immer den Fortschritt irgendwie hochdreht, egal ob das so ist oder nicht, dann ist ja auch keinem geholfen. Ne?
Es heißt immer psychologische Sicherheit. Und ich bin großer Fan davon. Ja, das braucht. Auf der anderen Seite, ich habe selten Leute gesehen, die rausgeschmissen wurden, für was auch immer. Ist in Deutschland noch gar nicht so einfach. Je höher du kommst, je länger du dabei bist, es wird so ein Ding. Und man muss ja sagen, wer Digitalisierung groß und zusammenhängend irgendwie schreiben kann, der hat ja auch nicht das Problem in der Regel, nicht irgendwo anders eine spannende Aufgabe zu finden. So, und plötzlich habe ich eine Haltung, die so, ey, warte mal, ich muss das hier nicht machen. Also kann ich mir meine psychologische Sicherheit ja auch ein Stück weit erarbeiten oder rausverhandeln, wie auch immer man das nennt. Und schon kommen wir irgendwie so ein bisschen auf Augenhöhe und sagen, ja gut, aber also du kannst mir jetzt Quatsch erzählen, aber deswegen werde ich das nicht exekutieren. Auch wenn wir ein Machtverhältnis haben, was der quasi Hierarchie geschuldet ist und was total auch normal und richtig ist. Aber ich muss ja trotzdem nicht Sachen machen, die ich für nicht die schlauesten halte, wenn ich glaube, dass ich gut argumentieren kann, dass man andere Sachen machen sollte. So, und jetzt kommen wir ja irgendwo so in so einen Diskurs. Und deswegen ist es sicher eine Voraussetzung, die es braucht. Aber auch hier ist die nicht als, die schmeißt man Gott gegeben irgendwie in so ein System und dann funktioniert das. Oder wenn es die nicht gibt, dann habe ich keine Chance. Sondern ey, ich kann mir die auch erarbeiten. Ich kann mir die auch holen. Ich kann auch sagen, warte mal ganz kurz. Also ich bin für die Rolle hier eingestellt. Das ist meine Verantwortung. Wenn du jetzt an mir vorbei regierst, hier ist der Schlüssel, mach doch selber. Mhm. Nö, war ja gar nicht so gemeint. Ja, okay, gut, dann machen wir es so, wie ich will. Und schon, also du merkst, wenn du ein bisschen das nicht alles als ja, das braucht's und hier braucht's und ein paar Checklisten, sondern wenn man da mal so richtig reingeht, wie es im Leben auch ist, dann kann man damit eine Menge positiver Sachen anstellen.
Okay, sehr schön. Und du hast es gerade gesagt, wirklich mit der Realität sich befassen und es dann auch tun. Jetzt gibt es wahnsinnig viele Tools. Ja. Da draußen, die sind jetzt alles Strategy Execution with OKR. Also gibt wahnsinnig viel und also ich glaube auch, dass es in gewisser Weise sowas auch braucht. Du machst, glaube ich, auch einen Tool-Talk zum Thema. Ja,
Speed Dating.
Ja, sehr gut. Ja. Magst du uns mal, also ich glaube, du hast einen sehr, sehr breiten Blick da auch. Ich glaube, das Feld ist auch wahnsinnig groß, was es da alles so gibt.
Ich bin toolagnostisch. Weil ich noch kein Tool, also wir reden nur von OKR-Tools, weil ich noch kein Tool gefunden habe, wo ich sage, ja, das ist es genau so. Ich habe bei bestimmten Themen habe ich ein Problem, und zwar, wenn du genau wie du sagst, ah super, ich kann das hier so durchsteuern und ich habe große Automatisierungsgrade im Rausfinden, wo meine Organisation eigentlich steht. Also ich muss nur gucken, wie das Team da unten arbeitet und dann summiert sich das so langsam nach oben und oben habe ich dann so mein Management-Dashboard und dann gucke ich drauf und dann ist das alles grün und dann läuft das und da muss ich mal, hier ist was rot, da muss man jetzt mal seine Aufmerksamkeit drauf lenken. Also bin kein Mathematiker, aber ich habe mal gelernt, dass nicht normierte und nicht gewichtete Sachen miteinander zu verrechnen, irgendwie drei Äpfel, zwei Birnen, ein Affe und ein Auto, keine Ahnung, was da rauskommt. Und wenn du sagst, das ist ja aber die Qualität, die in den Key Results steckt, weil nicht gewichtet, nicht normiert, sind irgendwie Zahlen dran, aber nur weil Zahlen dran sind, kann ich noch nichts Sinnvolles ausrechnen. Das negieren die Tools aber, weil die sagen, naja, ich muss ja nur den Zielerreichungsgrad oder Confidence Level von Sachen übereinander bringen und das dann sozusagen kaskadieren, zusammenführen, dann sehe ich schon, wo die Organisation steht. Meine Meinung ist, nee, siehst du nicht. Und wenn ich will, dass du was Grünes siehst, dann siehst du was Grünes. Warum? Weil ich weiß, wie das System zu bedienen ist. Wenn ich will, dass du was Rotes siehst, siehst du was Rotes. Das hat nichts damit zu tun, dass sich die Realität geändert hat. Das hat damit was zu tun, wie ich will, dass du die Welt siehst. Ja. Ist das, wie ich mein Unternehmen steuern wollen würde? Auf keinen Fall. Und deswegen glaube ich, dass diese spezielle Funktion nicht zuträglich ist. Ich glaube total dran, dass du nicht ohne Tools ein Unternehmen steuern kannst und solltest. Mhm. Ich glaube, du brauchst eine ganz klare Struktur für, wo findet Kommunikation im Generellen statt? Mhm. Wo findet Kommunikation an Aufgaben statt? Wo finde ich Informationen? Also, hey, wie machen wir denn das? Wie geht denn das? Da muss ich ja irgendwie so ein Single Source of Truth-Ding haben. Dann brauche ich wahrscheinlich mit der Kommunikation von Aufgaben so eine Grundverständnisstruktur von Projektmanagement, damit die richtigen Leute so RACI-mäßig darüber informiert sind. Dafür, glaube ich, brauchst du auf jeden Fall eine gute, richtige Software. Das ist aber meiner Meinung nach in der Regel keine OKR-dedizierte Software. Und je mehr ich mir diese Sachen angucke, desto weniger fasziniert bin ich davon. Also meine ganz persönliche Meinung wäre, oder das, was wir machen, ist Asana, Slack, Notion. Damit löse ich alles, was ich lösen will. That's it.
Sehr gut.
Aber das wäre mein persönlicher.
Ja, absolut. Also super. Also dann bin ich mit Asana persönlich ja auch schon mal gar nicht so. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Was nutzt du denn selber für dich, um das Ganze zu tun? Und das Asana, Slack, Notion ist doch schon mal ein ganz guter Go-To.
Absolut.
Ja, absolut. Kommen wir nochmal, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen bei dir persönlich. Was macht das mit jemandem oder wie lange beschäftigst du dich jetzt mit OKR? Kannst du halbwegs Ja, 12 Jahre. Also würde ich sagen, das ist ja mal, jetzt sind wir beide noch nicht im ganz fortgeschrittenen Alter, aber jetzt auch nicht mehr die Allerjüngsten, wenn ich das so sage. Also die grauen Härchen haben wir beide im Bart. 12 Jahre sich mit einem Thema beschäftigen. Also wirklich eine Meisterschaft entwickeln. Auch in der japanischen Denkart. Was macht das mit einem?
Ich komme aus einer ganz anderen Welt. Mhm. Mir wurde und wird vieles schnell auch langweilig. Mhm. Wenn ich rausgefunden habe, wie es geht, versuche ich rauszufinden, wie es nächste geht. So. Das hat mich über mein Leben bis dahin nicht sonderlich erfolgreich sein lassen. Also es hat mich sehr breit werden lassen, was Interesse und Fähigkeiten angeht, aber nicht zwingend erfolgreich, weil immer wenn jemand verstanden hat, okay, wofür steht der, was kann der, dann habe ich andere Sachen ausprobiert. Also ich habe sehr lange vorher eine Internetagentur gemacht, das heißt, das kann ich auch leidlich, irgendwie Web-Technologie und so verstehe ich einigermaßen. Aber das war nicht so, dass ich diese quasi Tiefe erlangt habe. Und dann habe ich natürlich alle möglichen, so Malcolm Gladwell und seine Freunde früh gelesen und dann diese 10.000 Stunden, so, okay, wie lange muss man denn dafür irgendwie sich mit Sachen beschäftigen? Und dann habe ich gedacht, so, okay, also ich mache jetzt mal das und das versuche ich immer so gut zu verstehen und zu machen, dass andere davon profitieren können. Und dann wurde es halt also in Kombination aus zufällig gefunden, ein paar Sachen zugeschrieben, lange genug Leute zugequatscht, die es nicht hören wollten, bis irgendwann dann genug Leute gedacht haben, so, ja, vielleicht hat er doch irgendwie einen Punkt gefunden. Mhm. Und dann war man da auch so drin und dann konnte ich auch gar nicht mehr aufhören. Bis man dann irgendwann gedacht hat, so jetzt ist es ein bisschen zu sehr monothematisch. Jetzt muss man auch mal wieder ein bisschen jetzt muss man zumindest mal auch ein bisschen rechts und links die naheliegenden Felder extrem gut verstehen. Und deswegen ist das Spielfeld Vision, Mission, das ist so eins.
Also Leitbild.
Strategie, Ziele, OKRs und Kultur. So, das sind die Tasten auf der Tastatur, mit denen ich mich dann tiefer beschäftigt habe und dann endet es aber auch schon, um zu sagen, okay, gut, alles darüber hinaus ist auch total spannend, aber ist nicht meine berufliche Expertise. Also für uns selber, weil ich Bock drauf habe, lerne ich, wie man einen Chatbot programmiert. Ist aber, nee, wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, hey, kannst du es auch für uns machen? Also bin ich nicht der Beste? Mhm. Könnte ich vielleicht, mache ich aber nicht, weil es passt nicht zu meiner Positionierung und deswegen, nee, danke. Verbringe ich da meine Abende und Nächte? Auf jeden Fall.
Sehr schön. Weil jetzt sagen ja viele, ja, da muss ja auch eine Leidenschaft für ein Thema haben. Ne? Ja. Oder viele sind dann schnell beim Purpose. Den hast du jetzt gar nicht erwähnt, sondern hast eher vom Leitbild gesprochen.
Da können wir gerne mal reingehen. Ich glaube nicht, dass das
an der Stelle. Ne? Also das, und wir haben ja hier, wir sind im tollen Studio, ne? Wir haben uns auch hier jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde über Kameras und Technik unterhalten und trotzdem bist du jetzt auch nicht der beste Kameramann auf der Welt, ne? An der Stelle. Aber es kann trotzdem ja Leidenschaften geben, die man auch nicht beruflich frönen muss in irgendeiner Form.
Ja, wobei, also wenn ich nicht die Leidenschaft für das Thema hätte, kannst du es vergessen, dass du so tief da rein, so not even close. Mhm. Weil, also da, wo ich auch nur einen Millimeter Fortschritt mache, ist nicht Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr. Mhm. Das ist Montag bis Sonntag, also sowas wie 19 bis was auch immer Uhr. Naja. Sonntagmorgen 6.30 Uhr bis weiß der Geier was. Da kommen die Impulse dazu, die mich zu, ah, okay, jetzt hat der in dem Buch so geschrieben und der so, ah, okay, könnte man anders machen. Da fängt es an. Und wenn du nicht die Leidenschaft hast, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, hast du, glaube ich, keine Chance da, über Jahre dran zu bleiben und tief zu gehen, wenn es dir keinen Bock macht. Und für mich ist, ich glaube, Purpose und Vision, das ist wahrscheinlich tendenziell mal Nomenklatur, aber ich glaube, es gibt nicht zwei Sachen, es gibt nur eine, weil dieses Vision, wir wollen groß und erfolgreich werden und der Purpose soll irgendwie Sinn machen und das steht irgendwie im Wettbewerb zueinander, halte ich für kompletten Käse. Man muss das in Einklang bringen und da sind Trade-offs drin und die muss man auflösen für sich selbst und den Rest der Menschen. Und dann wird es ein einheitliches Bild. Wenn ich dir zwei Seiten gebe und sage, hey, ich will erfolgreich sein, also Unternehmen muss irgendwie erfolgreich sein, uns muss irgendwie Sinn machen, aber ich gebe dir keine Auflösung des Trade-off und keine Gewichtung da drin, wird das für alle anderen nicht steuerbar. Mhm. Und deswegen negiere ich den Purpose aus dem Leitbild und ich schreibe gerade so einen Artikel, wie viel Nordsterne verträgt dein Unternehmen? weil ich habe für so ein Buch einen Gastbeitrag geschrieben und das Kapitel vor mir ist leider irgendwie Purpose und Vision. Und so.
Ja, okay.
Man wird nicht immer eingeladen zu allen Sachen, zu denen man eine Meinung hat, auch was zu sagen. Da ist ein Schaubild drin, da haut es mir einen Schalter raus, da Vision und Nordstern und Purpose und
B-Hack
und dann noch irgendwie. Mhm. Und dann ist so allein die zeichnerische Darstellung des Dings, denke ich mir so, das sollte auch eigentlich Klarheit geben. Wir sollen das allein vom Konzept her verstehen, was das hier soll. Mhm. Ich check das nicht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, nur weil ich mich so tief und so lange mit dem Thema beschäftige, dass jemand, der das mal so im Vorbeigehen wahrnimmt, weiß nicht, ob das Orientierung schafft.
Genau, also wenn wir schon ein Buch brauchen, um sozusagen das ganz Große zu erklären, dann ist schon schwierig. Ne? Also für die Strategie kann man gerne mal ein bisschen länger ausholen, ne? Aber das, da bin ich ganz bei dir. Und Why-Statement haben wir noch vergessen. Also das kommt ja dann auch noch
dazu. Ein Golden Circle musst du noch drum rummalen.
Genau.
Und dann
so. Ja, genau. Also alle Methoden einmal in den Mixer und durch. Kommen wir vielleicht sind wir ein bisschen nochmal in den Randfeldern ja gelandet. Wie spielt das für dich alles zusammen? Also jetzt, wenn ich mir klassische OKR-Themen oder TED-Talks, was auch immer, angucke, ne, klar, dann brauche ich irgendwie das Große, wo ich hin will, das Why, ne, am Ende des Tages. Und dann brauche ich die Objectives als qualitative Ziele und ich brauche irgendwie messbare Ergebnisse. So finden wir die auch häufig in Tools. Und dazwischen ist aber, für mich war da immer eine große Leere, nämlich die wirkliche Strategie des Unternehmens.
Ne? Auf jeden Fall.
Die gab es nicht. Also so, welche Kundensegmente, in welchen Märkten sind wir oder in welchem Angebotsportfolio, was der Kunden nutzen. Also so diese klassischen Themen. Wie oft begegnet dir das da draußen?
Immer.
Immer, ne?
Also als Thema immer.
Ja.
Wie oft begegnet mir das gut und druckreif? Selten. Wenn ich eine Sache machen, also wenn ich nur eine Sache machen dürfte, würde ich immer ganz oben anfangen. Und dann kann OKRs danach gelagert kommen. Aber wenn oben schon unklar ist, worum geht es denn hier eigentlich, wo soll es denn hingehen, worauf setzen wir, worauf nicht, dann kannst du daraus nicht sauber was ableiten. Und dann kannst du dir 1 Million potenzieller Ziele setzen. Aber sind es die richtigen, sind es die schlauesten? I don't know. Das braucht Kontext. Und da wird es ja spannend. So. Und deswegen sage ich ja immer, die gucken einem immer alle an, so, hä, was sagt der, das stimmt doch gar nicht. Okay, es ist die Kunst, die richtigen Dinge nicht zu tun. Weil es ist nicht sonderlich eine große Kunst, die falschen Dinge nicht zu tun. Also zu sagen, so, hey, ich habe hier eine total schlaue Sache und eine total doofe Sache, was soll ich denn machen? Ja, mach doch die schlaue, ja, cool, danke. So, hey, ich habe hier 3 total schlaue Sachen und die sind auch total dringend irgendwie. Was soll ich denn jetzt machen? Weil ich kann nur eine machen. Ja, jetzt wird es spannend. Das andere ist unspannend. Sondern zwischen den guten und richtigen Alternativen zu wählen, das ist ja die Kunst. So, und jetzt ist die Frage, welche von den richtigen Dingen tust du nicht, damit du das Richtigste sozusagen, da wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass die eingesetzte Energie dich auf dem Vektor der Strategie am weitesten nach vorne bringt, die musst du machen. Und die anderen musst du nicht machen. Weil wenn du anguckst, wenn Leute ihre Ziele nicht erreichen, was sie alle tun, also nicht sie, sondern wir alle, ich erreiche nie meine Ziele. So, Punkt. Dann stellst du ja fest, hey, warte mal, woran liegt denn das eigentlich? Und dann könnte es sein, nicht da gewesen im Schwimmbad, ist aber meistens nicht der Fall. So, und deswegen ist so klassisches, ich will es nicht Management nennen, weil ich ein Freund des Management bin, aber klassisches, ey, wir ziehen mal an dem Gras, dann wird das schon schneller wachsen. Das hilft ja nicht, weil die Leute haben ja nicht nix gemacht. Und wenn du in so Teams kommst und wenn du war sehr viele Jahre in sehr vielen Teams und die Wahrnehmung war immer, ey, warte mal, die sind total gestresst. Die sind nah an der Überforderung oder viel zu sehr drin. Und dann so, ey, jetzt müssen wir mal richtig Gas geben. Denkst du so, nee, glaub nicht. Das kann nicht die Antwort sein. Also kann ja offensichtlich nicht die Antwort sein, hey, wir müssen da mehr dran ziehen und mehr und so. Sondern die machen ja alle was. Aber dann machen die wahrscheinlich die falschen Sachen. Und da wird es spannend, dann zu sagen, wie hole ich denn jetzt aus den richtigen Dingen die richtig, richtigen, wichtigen raus? Und wie schaffe ich es, mit dem Gefühl umzugehen, die anderen nicht zu machen? Und das ist ja der miese Teil hinzugehen und zu sagen, ey, das ist total wichtig, total dringend, aber ich kann mir jetzt in die Tasche lügen und es versuchen. Oder ich kann mir eingestehen, es wird sowieso nicht funktionieren. Deswegen versuche ich es erst gar nicht. Und das ist der Reifegrad, der in OKRs steckt. Da musst du aber erstmal hinkommen.
Ja, absolut. Und wie fühlt sich das an, dann das nicht zu machen?
Naja, also.
Also du bist ja jetzt meiner Meinung nach einige der absolut wenigsten oder wenigen OKR-Experten, die kein OKR-Buch geschrieben haben.
Ja. Ich habe halt erstmal rausgefunden, wie es eigentlich wirklich geht.
Ja, sehr gut. Top Antwort, absolut.
Naja, also, na klar, also so das. Ich hatte, also ich habe auch ein Buch geschrieben, 2012 oder so. Okay. Das habe ich mittlerweile von Amazon runtergenommen, weil ich gedacht habe, so, boah, puh, kann es keinem mehr antun. Aber ich habe jetzt noch keins gesehen oder gelesen, wo ich gedacht habe, oh, das ist aber sophisticated, irgendwie darüber hinaus, über das, was in so einem Video auch propagiert wurde. Aber ich habe mich schon sehr viel damit auseinandergesetzt, wie es geht und wie es nicht geht. Und manche Sachen sind unterkomplex beleuchtet, finde ich. Und die spannende Frage ist ja, wie genau, also du hast ja zwei Sachen. Das eine ist Decision-Making. Wie kriege ich ihn raus? Soll ich jetzt das machen oder das? Weil wenn ich das nicht mache, muss ich mit den Konsequenzen leben. Und deswegen wollen die Leute ja die Entscheidung nicht treffen, weil sie mit der Illusion weitergehen wollen, hey, wenn wir es versuchen, wir es schon hinkriegen. Ich habe es gesehen, 1000 Mal. Es hat nie funktioniert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es im 1001. Teams gelingt, ist nicht unmöglich.
Ja.
Aber nicht sonderlich wahrscheinlich.
Ja.
Und wenn es nicht sonderlich wahrscheinlich ist, müsst ihr vielleicht versuchen, umzudrehen und zu sagen, hey, lass mal wirklich versuchen, die drei Sachen zu machen und wirklich zu Ende zu kriegen und die nicht. Weil die werden uns sehr wahrscheinlich davon abhalten, dass die, die wir auch machen wollen, erfolgreich werden. Und das ist ja, dieses Decision-Making ist das eine und das andere ist der emotionale Umgang damit. Also du musst ja selber mit deinem Kontrollverlust als Führungskraft klarkommen, zu sagen, ey, ich habe nicht alles in der Hand. Und nur weil ich den anderen sage, sie sollen das jetzt machen und weil ich dann noch dreimal drauf rumhaue und ihnen am Confidence-Level zerre, wird es trotzdem nicht passieren, weil es nicht passieren kann. Und das ist, glaube ich, der essentielle Teil, da drauf zu schauen und nicht zu sagen, ah, es ist schlecht gemanagt oder so, sondern nee. Wenn es schon, und das siehst du, ist ja nicht nur eine generelle Aussage, du siehst es ja auch in den Teams selber. Wenn du das vierte OKR-Quartal von der Company oder dem Team anschauen kannst und sagen kannst, Zielerreichungsgrad 30%, dann wird es wahrscheinlich mit, jetzt müssen wir das mal besser managen, nicht funktionieren. Sondern jetzt müssen wir mal schlauer drüber nachdenken, welche Dinge müssen wir wirklich machen, damit die den Impact generieren. Und wie schaffen wir es, mit dem anderen Teil umzugehen und dafür zu sorgen, dass wir den nicht machen. Und wenn du dann zu mir kommst und sagst, hey, ich habe eine total geile Idee, sage ich, cool. Wann hast du die gehabt? Ja, heute Morgen beim Duschen. Ich so, da kommen meine auch. So, und jetzt aber die Frage, wie gehe ich mit dem Impuls um? Leg das mal auf den Stapel da. Verlieren wir wirklich was, wenn wir das jetzt nicht machen? Und ist das, was wir verlieren, wenn wir es jetzt nicht machen, größer als das, was wir verlieren, wenn wir das nicht zu Ende machen, was wir schon angefangen haben? Ja, aber das müssen wir auch noch machen. Ich so, auch noch ist keine valide Antwort. Entweder oder. Ist es so viel wert, dass wir das andere jetzt sein lassen und die Energie, die wir da schon reingesteckt haben, verpuffen lassen? Willst du es wirklich? Bist du dir sicher? Und wenn du jetzt immer noch ja sagst, dann fange ich an, drüber nachzudenken. Wenn du sagst, ja, nee, beides, das ist ja so der infantile Ding, der da irgendwie drinsteckt. Willst du Eis oder Schokolade? Ja, beides.
Ich kann den Schokoladeneis nehmen.
Irgendwann müssen wir lernen, dass du mit deinem Taschengeld halt nur Eis oder Schokolade kaufen kannst, wenn du nicht genug hast und nicht beides. Und das wird ja dann der spannende Lernprozess, dann zu sagen, okay, komm, wir machen das und das und das und zwar richtig und den anderen Kram fassen wir nicht an. Und wenn du eine super Idee hast und zufällig der CEO bist, sage ich dir auch, bist du dir sicher? Ich würde das nicht tun. Was willst du dafür, dass wir nicht mehr tun? Ihr nervt. Ja, aber so geht's.
Absolut. Wir sind schon quasi am Ende des Podcasts angelaufen und jetzt wird mich
laufen mal, wir doch gerade erst warm.
Jetzt laufen wir erst warm, ja. Aber wir haben doch keine Zeit und jetzt ist die Frage, höre ich noch eine halbe Stunde Podcast oder gibt es einen konkreten Ratschlag von dir, wie ich jetzt damit konkret anfangen kann, wenn ich das tun will?
Mit OKRs als solches, also wenn ich noch keine Berührung damit habe.
Ja.
Ich würde immer erstmal verstehen, was ist das Gesamtkonzept? Also nicht, was ist, wie geht der Workshop oder wie formuliere ich eine OKR, sondern was das Gesamtkonzept, genau dieses, ich muss ja erstmal diese Dinge besprechbar machen und rausfinden, was ist denn eigentlich ein Objective? Muss das abgeschlossen sein? Warum muss denn das abgeschlossen sein? Damit es handelbar wird gegen was anderes. Ah, okay. Wenn ich das Gesamtthema verstanden habe, dann muss ich für mich mit meinem Team, das kann die ganze Firma sein, das kann aber auch nur eine Abteilung sein, die Entscheidung treffen, glauben wir, dass die Situation, in der wir arbeiten, besser macht oder nicht? Und dann ist es auch unerheblich, zeig mir mal Statistiken, wie erfolgreich ist OKR. So, keine Ahnung. Muss man aber auch nicht bewerten, weil offensichtlich wurde schon bewiesen, dass es irgendwie funktioniert. Und das ist ja immer bei diesen Einführungstests, die werden teilweise so ungünstig geschnitten, dass der Versuchsaufbau als solches schon nicht beweisen kann,
dass es funktioniert.
Was OKR eigentlich versucht, nämlich ein ganzheitliches Steuerungssystem zu sein. Mhm. Wenn ich mal ein Projekt damit steuern will, das ist halt kein Projektmanagement-Tool, sondern es ist halt ein Tool, um das Unternehmen ganzheitlich zu steuern. Mhm. Und ganzheitlich heißt, ich kann nicht ein Projekt damit steuern, weil das ist nämlich Taskmanagement. Also sucht man sich dann eine Testumgebung, die auch wirklich das testen kann, was man testen will. Und wir würden dann sagen, die oberste Ebene in der ganzen Breite, also entweder ist es die ganze Führungsspitze, in der Breite, nicht in der Tiefe. Also nicht eine Abteilung durch, sondern alle Abteilungsleitenden.
Also horizontal. Ne?
Genau. Mhm. Und die müssen es wollen, und zwar zumindest mal mehrheitlich. Heißt nicht alle, aber mehrere davon. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe es verstanden, ich habe einen Versuchsaufbau gewählt, der die Chance hat, auch wirklich zu beweisen, was ich versuchen wollte, und sich auf den Prozess einlassen, weil ein agiles System und Mindset einzuführen und zu glauben, dass man das am besten mit einem Wasserfall macht, ist ja in sich schon widersprüchlich und stellt das ganze Ding irgendwie so ein bisschen in Frage. Also zu sagen so, ja, es ist schon bewiesen, dass es sinnvoll ist. Wenn wir glauben, dass das Probleme löst, die wir haben, wenn der Versuchsaufbau valide ist, do it. Und wenn man nach 3 Monaten, 6 Monaten, 9 Monaten feststellt, ey, das funktioniert für uns gar nicht, was ich übrigens noch nie gesehen habe, dann kann man es wieder ausbauen. Und dann hat man mit 10 Leuten da dran rumexperimentiert, dann war es nichts für uns, dann machen wir was anderes. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber man könnte. Und deswegen ist der Schaden auch gar nicht so hoch. Und deswegen kann man einfach dann damit, wenn man genau verstanden hat, wie es geht, einfach mal losfahren.
Wunderbar. Marco, ich sage herzlichen Dank für echt coole Insights nochmal an der Stelle und auch deine persönliche Journey, die wir hatten. Wir packen deine Website Murakami, auch übrigens eine sehr, sehr schöne Quelle, wenn man jetzt auch wirklich verstehen will, wie man es wirklich macht. Ihr habt auch tolle Videokurse, ne? In denen habt ich das mal gelernt irgendwann und auch mal viele meiner Mitarbeiterinnen früher. Von daher herzlichen Dank, dass du heute da warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.